Wie hält man das aus, dieses Wissen um die Unzulänglichkeit des Menschen? Es gibt keine menschliche Verbindung, in der nicht gelogen wird, sagt Fritz in der Erzählung Fragen Sie nach Fritz von Husch Josten. Fritz hält die Lügen nicht aus, er läuft davon, er läuft vor den verlogenen menschlichen Verbindungen davon. Fritz scheitert an seiner unmenschlichen Idealvorstellung von Wahrheit, wie es weiter in der Geschichte heißt. Fragen Sie nach Fritz, so heißt das neue Buch von Husch Josten, ein Buch mit 10 Erzählungen. Husch Josten ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Es gibt keine menschlichen Verbindungen, in der nicht gelogen wird. Stimmt das?
Ich glaube schon.
Was heißt das? Das heißt auch in einer Partnerschaft, in einer Ehe, in Verbindungen, die ganz eng sind, wird gelogen?
Es gibt keine Beziehung, in der nicht gelogen wird. Auch jede kleine Notlüge, die verzeihlich ist, ist doch immerhin etwas, wo wir die Wahrheit begradigen, beschönigen, nicht ganz wahrhaben wollen, was es wirklich ist, uns selbst belügen, damit den anderen gleich mit. Also ich glaube, wirklich ehrlich im Sinne von Wahrhaftigkeit zueinander sind die wenigsten Menschen, keine.
Wie halten wir das aus?
Offenbar ganz gut.
Fritz hält es nicht aus. Was ist für ein Typ? Er läuft weg. Das ist kein gesunder Weg, mit dem Problem der Unzulänglichkeit der Menschen umzugehen, oder?
Das ist richtig. Nun muss man aber auch dazu sagen, dass Fritz natürlich mit einer besonders schwierigen Situation konfrontiert wird. Also das ist keine harmlose Lüge, sondern er muss sich mit groben Lügen auseinandersetzen, die sehr, sehr verletzend sind. Und er läuft weg. Er wählt einfach diesen Weg, der sicherlich der einfachste ist, aber wenn man die Geschichte zu Ende liest, für ihn doch nicht ganz der einfach.
Da wollen wir auch nicht zu viel verraten. Aber ist das das Kunststück, zu erkennen, wo werden die Lügen so groß, dass ich etwas tun muss? Und wo bleiben sie, die Lügen, die einfach zum Leben und zum Alltag dazugehören?
Ich denke, dass das die Herausforderung für uns ist, und zwar jeden Tag herauszufinden, wo eine Situation so ist, dass wir uns selber belügen. Also wann müssen wir wirklich die Wahrheit angucken? Und das ist die größte Herausforderung in jedem Leben, sich selber seiner eigenen Wahrheit zu stellen und dann zu gucken, was ich damit machen muss. Das ist gar nicht das Gegenüber, das unbedingt etwas tun muss, sondern ich glaube, wir selbst müssen uns mit unseren Wahrheiten in Anführungsstrichen auseinandersetzen.
Aber wie Sie ganz richtig sagten, wir belügen uns selbst ja auch in den kleinen Dingen, in unseren kleinen eitlen Verfehlungen oder anderen Alltagssituationen oft selbst. Aber wann wird es oder ist das ein schleichender Übergang? Ich nehme ein extremes Beispiel bei Leuten, die dann Alkoholiker sind. Werden diese Lügen dann zu einem System, das eskaliert? Wird dann so eine kleine Lüge, droht die immer auch so groß zu werden, dass sie eskaliert?
Das kann man nicht verallgemeinern. Ich glaube, es gibt Leute, die mit ihren kleinen Lügen, kleinen und auch großen Lügen, ganz gut über viele, viele Jahre und vielleicht auch immer durchkommen und das auch zu einem Lebensprinzip gemacht haben. Die Frage ist, ob sie damit gut leben, ob sie glücklich sind. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Also man kann ja auch eine Lüge so lange leben und vor sich selber rechtfertigen, dass man nachher gut in seiner eigenen Lüge lebt und sie für wahr hält.
Aber auch andere Menschen gehören dazu. Ich kann mich ja wohlfühlen in meiner Lüge, indem ich zum Beispiel eine Affäre habe oder etwas anderes. Aber andere gehören zu diesem System dazu. Das muss ich doch mitbedenken. Also wenn ich damit glücklich bin, ist es trotzdem verwerflich, wenn ich andere Menschen da so sehr mit betrüge, dass ich sie sehr verletze.
Aber machen sich viele Menschen diese Verantwortung bewusst? Glaube ich nicht. Machen sich nicht alle diese Gedanken.
Sollten sie aber.
Da gebe ich Ihnen recht. Aber das ist ein Idealbild und da haben Sie auch ein Idealbild, so ähnlich wie der Fritz.
Zwischen Menschen ist nichts, was es zu sein scheint. Auch das ist ein Satz aus Ihrem Erzählband. In der Erzählung Zitrusfrische geht es um einen homosexuellen Sohn, der sich mit seinem Vater, der sehr alt und krank ist, auseinandersetzt. Was ist das für eine Auseinandersetzung? Der klassische Sohn-Vater-Konflikt?
Ja, da ist ein Sohn, der sich immer unverstanden gefühlt hat und ein Vater, der sich seinem eigenen Sohn nie anvertraut hat. Und die beiden leben über viele, viele Jahre ein Missverständnis, bis beide sich in extremen Situationen wiederfinden und zusammen verreisen. Und da finden sie eigentlich erst zueinander, wirklich zueinander, weil sie sich gegenseitig ihre Wahrheiten offenbaren können.
Sie erkennen sich, wir wollen auch da nicht zu viel verraten, Waren die beide vorher feige, weil sie sich nicht getraut haben, auch sich zu erkennen zu geben und zu offenbaren?
Ich würde das gar nicht so hart beurteilen, sondern eher als ja, Angst bezeichnen. Es gibt doch auch so viele Menschen, die lügen, weil sie Angst haben. Und das ist doch ein ganz wesentlicher Antriebsfaktor. Das kann man gut oder schlecht finden, aber man muss es auch verstehen.
Sie sind so milde zu den Menschen. Sie nennen das Angst, ich nenne das Feigheit.
Aber ich glaube, das ist durchaus, zum Beispiel in diesem, im Fall dieser zitrusfrische Geschichte, da geht es um zwei Menschen, die Angst haben. Und das ist verzeihlich.
In Ihren Erzählungen geht es immer um Wissen, es geht um Wahrheit. Die Wahrheit bleibt in den meisten Fällen unsichtbar und nichts ist, wie es scheint. Da rettet zum Beispiel eine Frau einen kleinen Jungen, indem sie halsbrecherisch mit dem Auto ausweicht im Straßenverkehr. Die Frau ist jetzt aber keine Heldin, sie ist selbst ein Opfer und will sich danach das Leben nehmen. Jetzt wollen wir auch nicht weiteres verraten. Auf den ersten Blick versteht man das nicht. Erst recht nicht die Leute, die am Rand stehen, die Frau dort in dem Wasser sehen, das Auto fährt in das Wasser, weil sie ausweichen muss. Man versteht die Geschichte erst, wenn man die Frau kennenlernt. Wir lernen diese Frau dann kennen. Aber wir können doch gar nicht all die Geschichten der anderen kennenlernen, die uns umgeben. Das Leben bleibt also immer ein Missverständnis. Es muss aus Missverständnissen bestehen, das Leben.
Ich glaube, dass wir ganz viele Beziehungen um uns herum haben, in denen wir nicht wirklich wissen, was die Hintergründe, Beweggründe der Menschen sind, so zu handeln, wie sie handeln.
Und wie gehen wir damit um?
Im Idealfall, um darauf zurückzukommen, fragen wir immer wieder nach und gucken genau hin und urteilen nicht so schnell. Das finde ich ganz wichtig. Man hat ja ganz oft so Situationen, da lernt man jemanden kennen und der verhält sich so oder so und man urteilt. Man hat sofort ein Bild im Kopf und ein Urteil. Interessanterweise sind das aber oft die Leute, die, wenn man später, wenn man sie besser kennengelernt hat, sehr interessant, nett, sympathisch findet oder versteht, warum sie sich so benehmen, wie sie sich benehmen. Also sich diese Offenheit zu bewahren, nochmal genauer hinzugucken und nicht gleich abzuschließen, das finde ich ganz wichtig.
Am Ende einer anderen Erzählung sagt der Ich-Erzähler in der Geschichte Neuen Leben, die Welt wird immer fremder, zusammenhangloser. Hat er recht? Geht das über diese Geschichte hinaus? Wird die Welt immer fremder und zusammenhangloser?
Ach, das weiß ich gar nicht so. Das ist in der Geschichte der Mensch, der das so pessimistisch sieht. Ich würde das nicht so sehen, aber er sieht das so.
Ein Intellektueller, der viel liest, ja, der sieht das so.
Ja, aber ich glaube nicht. Also es wird ja viel darüber geschrieben und gemutmaßt, ob jetzt die neuen Medien die Welt beziehungsloser machen. Ich finde das nicht. Ich finde, sie sind eine Ergänzung zu den Beziehungen, die wir haben. Sie sind nichts Diabolisches, ganz Anonymes, was daherkommt, sondern man kann sie nutzen, wenn man möchte, man kann es lassen.
Die Welt wird immer fremder, zusammenhangloser, aber in Ihrem Buch geht es um die Suche nach Zusammenhängen. Die meisten Menschen glauben an Zufälle, weil es bequemer ist, heißt es an einer Stelle. Warum ist es denn bequemer, an Zufälle zu glauben, als an Zusammenhänge?
Weil ich dann nicht weiter darüber nachdenken muss. Wenn ich versuche, die Zusammenhänge zu erkennen, muss ich mich wirklich beschäftigen und eintauchen. Ein Zufall, den kann ich einfach abtun und hinnehmen und sagen, ach, das ist ja Zufall, komischer Zufall, blöder Zufall, lustiger Zufall. Das ist sehr simpel.
Und die Frage nach Gott hat dann auch ausgedient. Wenn man an Zufälle glaubt, spuckt einer, der möglicherweise schwer zu begreifen ist, ein Gott auch nicht in die Gedankensuppe, oder?
Das ist die einfachste aller Erklärungen, der Zufall. Und wenn man daran glaubt, dass es jemanden gibt, der das alles lenkt, dann kommt man nicht umhin zu fragen, warum er gerade so lenkt. Ich finde die letztere Frage interessanter. Der Zufall ist beliebig.
Also. Aber wenn es doch bequemer ist, an den Zufall zu glauben, könnten auch Sie dieser Bequemlichkeit folgen. Da ist es doch unangenehm, anstrengend, ungemütlich, unbequem an Gott zu glauben, weil das passt ja vorne und hin nicht. Gerecht, ungerecht, wie kann das alles sein? Wie kann Gott das zulassen? Mein Gott, das sind Fragen, die kann man nicht beantworten, die sind unbequem. Da doch lieber gleich sagen, Zufall, okay, das war's.
Ich fände es viel unbequemer, mir vorzustellen, dass es alles ein Zufall ist. Das würde mich quälen und umtreiben. Dass es aber jemanden gibt, der sich was dabei denkt, was ich möglicherweise nicht immer verstehe, in vielen Fällen, die Sie gerade genannt haben, die klassischen Fragen, die den Christen in Ratlosigkeit zurücklassen, die mal ausgenommen. Ich finde es interessanter, mich zu fragen, ob ich dahinter kommen kann, hinter manche Antwort.
Kann ich dahinter kommen? Wie ist das mit den Erinnerungen? Was können mir Erinnerungen erklären? Auch darum geht es in Ihrem Buch, um das Puzzlespiel, das das Leben ist. Alles ist am Anfang besonders, schreiben sie, und dann merkst du, dass es nicht mehr besonders ist und guckst dich um und suchst, was eigentlich besonders war. Zitat Ende. Diesen Satz sagt eine Frau, die ungewollt schwanger geworden ist. Eine Frau, die zu resignieren scheint, sagt das. Ist das der Gegenentwurf des großen Hermann Hesse-Gedichtes »Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne«?
Ein bisschen, ja. Also sie resigniert so sehr, dass ich mich selber, um das gleich vorwegzunehmen, schwerlich damit identifizieren kann. Aber ich kann die Frau in dem Moment verstehen, dass sie den Glauben an das Gute des Anfangs verliert.
Also die Frau hat auch bestimmte Erlebnisse gemacht, die zu diesen Gedanken führen. Aber neigt man nicht dazu, und das will sie ja mit diesem Zitat sagen, dass man auch die Vergangenheit verklärt? Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, das denkt man im Nachhinein dann, weil der Anfang einem so gut in Erinnerung bleibt, macht man daraus eine große Legende und wie wunderbar das alles war. Das erste Kennenlernen zweier Personen und vergisst, dass man stockbetrunken war und nachher sich übergeben hat.
Ja, ich denke einfach, dass vieles in der Rückschau idealisiert wird, aber das muss nicht zwangsläufig so sein. Also ich glaube, in ihrem Fall ist das so, im Fall dieser Frau aus meiner Geschichte. Aber nicht jeder Anfang wird verklärt. Es gibt durchaus Anfänge, denen ein Zauber innewohnt, absolut.
Erinnern wir uns auch immer anders, die Anfänge. Wir erinnern uns an unsere Schulzeit. Wir erinnern uns mit 20, mit 30 Jahren anders als an unsere Schulzeit als mit 50 oder 60 Jahren.
Absolut. Also da werden ja Dinge plötzlich schön geredet, die man damals überhaupt gar nicht lustig fand. Also ich hatte gerade erst eine solche Begegnung mit einer alten Schulkameradin und wir haben uns lachend an eine Lehrerin erinnert, die wir damals wirklich überhaupt nicht mochten. Ja, die sehr streng war und sehr hart war. Und wir fanden es heute nicht amüsant, aber wir fanden, dass diese Frau uns durchaus viel gegeben hat. Also ich glaube schon, dass die Erinnerung etwas verklärt da, ja.
Auch wenn man da milder wird, wenn man darüber lachen kann, was einen damals gequält hat, das zeugt ja von einer gewissen Größe.
Ja, vielleicht auch, weil man ein bisschen mehr versteht vom Leben. Also als Schüler hat man manche Dinge nicht so überblicken können, wie man heute vielleicht darüber schaut und dann denkt, naja, die hat sich schon was dabei gedacht. Also das, was sie damals gesagt hat, war jetzt so falsch doch nicht.
Ach, der Mensch ist doch ein fragiles, beschädigtes Wesen. Wenn man ihre Erzählungen liest, dann fühlt man sich ihm, dem Menschen in seinen Unzulänglichkeiten auch viel näher, diesem Wesen Mensch. Er ist schrecklich liebenswert mit seinen Fehlern. Ist das eine Interpretation Ihres Buches, mit der Sie einverstanden sein können?
Die wäre mir fast zu lieblich.
Zu lieblich. Mhm. Ich habe viele Erzählungen so gelesen, dass ich sie verstanden habe und in diesem Verstehen auch gemocht habe, diese Menschen, die da so sind, wie sie sind, weil ich sie verstanden habe.
Das Verstehen ist mir wichtig, aber es ist doch auch so, dass manche, nehmen wir den Protagonisten aus Neuen Leben zum Beispiel, ja, man versteht, was er da macht und man versteht auch seine Verzweiflung, aber er bleibt doch unsympathisch eigentlich.
Das stimmt schon, aber wenn wir wieder auf den Vater und den Sohn zurückkommen, wo ich sage, zwei Feiglinge, jetzt falle ich mir selbst in den Rücken, weil das klingt ja nicht sympathisch, wenn ich die beiden Feiglinge nenne. Und Sie sagen, die beiden handeln aus Angst. Diese Angst ist sehr verständlich. Dann kann ich mich eigentlich nur schützend vor die beiden stellen und sagen, ich verstehe sie, ich mag sie, so sind die Menschen. Ich habe sie so lieb.
Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass man das Bemühen, die Menschen zu mögen, nicht verliert.
Ach, das ist schön. Wir haben uns geeinigt. Vielen Dank, Husch Josten. Fragen Sie nach Fritz Geschichten, so heißt Ihr neues Buch, mit 10 Erzählungen. Das Buch ist im Verlag Berlin University Press erschienen und es kostet 19,90 Euro. Gleich nach den Nachrichten sprechen wir mit Husch Josten über den Eucharistischen Kongress in Köln. Sie wird dabei sein. Sie wird auf dem Kongress am Freitag, den 7. Juni, aus ihrem Buch Das Glück der Frau Pfeiffer lesen. Mehr dazu gleich.